Heinz Spindler heißt der Mann, der heute Nachmittag hier predigen wird. Und ich hoffe, er hat euch besser im Griff, wie ich euch, oder im Blick, wie ich euch gerade im Blick hatte. Es ist eigentlich ungalant, euch immer nur den Rücken zu zeigen, aber ich werde mir Mühe geben. Heinz, sei so freundlich, komm nach vorne. Ich möchte gerne drei Fragen bei dir loswerden, die uns hoffentlich helfen, dich etwas besser kennenzulernen. Aber vielleicht wissen wir, was du antwortest, auch schon alle, und dann lernen wir dich gar nicht mehr kennen. Ich möchte gerne wissen, was war denn dein schönster Lustkauf? Also ein Lustkauf ist was, wo man richtig Kohle für ausgibt, weil man Lust drauf hat.
Oh Mann.
Ja.
Das ist echt schwer zu sagen.
Richtig, die einfachen Fragen haben wir heute Morgen gestellt.
Gut. Es ist echt hart zu sagen jetzt, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das kann ich gar nicht.
Hast du schon mal was gekauft?
Fangen
wir mal so an.
Schick meine Frau.
Schick seine Frau immer. Nicht, dass das jetzt falsch rauskommt auf der Aufnahme. Nicht die Frau war der schönste Lustkauf, sondern die Frau geht einkaufen. Kannst dich. Ja, man kann ja unglaubliche Schwierigkeiten kriegen.
Vielleicht fällt es mir nachher noch ein, okay.
Fangen wir mit der zweiten Frage an. Was war denn dein bisher peinlichstes Erlebnis? Außer, dass du die Fragen des Moderators nicht beantworten kannst.
Das ist peinlich zum Beispiel.
Und wir alle waren dabei. Genau. Versuchen wir es mit der dritten Frage. Was war denn dein bisher größter Erfolg?
Oh, mein größter Erfolg.
Da weiß er was, gell?
Genau, ey, ja? Da weiß er was.
Also, dann sag's uns.
Soll ich es wirklich sagen? Nee, mein größter Erfolg war wirklich, und es ist so, dass ich Jesus Christus finden durfte, als ich 24 Jahre alt war. Und das war mein größter Erfolg im Leben. Das war das Größte, was mir passieren konnte. Und es bleibt das Größte. Weil das geht nie weg. Okay? Natürlich, ich liebe meine Frau.
Gut, dass du das noch gesagt hast.
Meine Kinder und den Rest der christlichen Welt. Die peinlichen Fragensteller. Aber das war der größte Erfolg.
Das ist beruhigend zu wissen. Nein, sollte dir unter der Predigt noch die Antwort auf Frage 1 und 2 einfallen, darfst cool. du sie gerne einstreuen. Wir singen jetzt noch ein Lied. Du darfst noch mal Platz nehmen. Herr, ich komme zu dir. Unser Groovy-Pianist wird uns dabei wieder begleiten. Dietmar Höhne und Kerstin wechselt an das Übersetzerpult. Und ihr dürft zum Singen aufstehen. Okay?
Schön. Aha. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr da seid, soll ich nicht reinsprechen, ich soll hier reinsprechen. Genau. Ich spreche schon hier rein, aber eigentlich kommt hier dann die Lautstärke raus. Klasse. Also Lustkauf kam mir gerade noch so, als ich doch so dort stand und ein frommes Lied gesungen habe. Ja. So ist es. Jetzt wisst ihr, über was ich nachdenke. Ich müsste da nicht so rum. Es geht gar nicht, weil sonst ist es immer so schwierig. Anyways. Ich gehe wahnsinnig gern gut essen. Und da gibt's viele Lustkäufe dann. Also, das ist einfach das, was ich gerne mache. Kommt davon, weil ich habe mal Koch gelernt, französische Küche. Und das war damals schon, bin ich sehr gern sehr gut essen gegangen in gute Restaurants. Und das mache ich dann schon mal echt super gern. Also, das ist so an anderen Sachen. Ich denke mir oft, jetzt habe ich gerade so überlegt, wisst ihr, es gibt so viele Lustkäufe, und dann denke ich tatsächlich, du schaust in deinen Schrank, du schaust in deine Wohnung und denkst, für was brauche ich den Blendel eigentlich? Ja, für was brauche ich den ganzen Plunder? Ich würde gerne Uhren kaufen, wenn meine Frau würde sagen, ich habe einen Tick für Uhren, und tatsächlich bin ich dazu geneigt, mir da noch eine schöne Uhr und dort noch eine, und so eine fette Uhr, dass ich noch zwei Leute brauche, zwei Sklaven, die meinen Arm tragen. Und Hauptsache ist cool. Es muss groß sein und cool muss sein. Aber dann denke ich, für was brauche ich das eigentlich? Eigentlich schwach. Sinn. Okay? Also nicht, ihr könnt eure Uhren behalten, ihr könnt sie nachher auch in die Opferdose reinwerfen. Aber das sind so Dinge, wo ich dann oft überlege, für was brauche ich das eigentlich? Und das hält mich dann manchmal davon ab, das dann wirklich zu machen. Einfach, ich sage mal so, wie in meinem Blick, das Geld vom Fenster rauszuwerfen. Okay? Kann jeder sehen, wie er will, aber das wäre jetzt für mich allein so, wie ich das so denke in meinem Leben. Das peinlichste Erlebnis kam mir auch gerade noch so. Ich war mal, als ich am Bodenseehof begonnen habe, ich habe kaum Englisch gesprochen, Kann ich jetzt auch nicht, ich kann nur Fränkisch. Aber es war eigentlich, ich sollte nur missionarische Jugendarbeit machen und unter Muslimen, die im Bodenseebereich leben, so Friedrichshafen-Raum, evangelistisch zu arbeiten. Und ein Jahr später, nachdem wir kamen zum Bodenseehof, bin ich zum Leiter vom Bodenseehof ernannt worden. Das ist eine englischsprachige Bibelschule. Und ich konnte, bin ich kein Leiter und B, konnte ich auch nicht Englisch sprechen. Also ein bisschen schon, yes and no, das geht gerade noch. Oder ging damals. Und dann bin ich mal so in den Speisesaal reingegangen und suchte freiwillige Helfer, die für einen Parkplatzdienst. Das ist für einen Franken echt hart, gell? Das ist eigentlich Parkplatzdienst, okay? Das wäre jetzt richtig fränkisch. Und so habe ich das dann auch in Englisch ausgedrückt. Ich suche Leute, die für Parking Service helfen, gell? Und manche, gell? Man merkt schon, dass manche doch familiär sind mit der englischen Sprache, das ich damals nicht war. Und alle haben gelacht und ich wusste gar nicht, warum die eigentlich lachen. Ne? Aber ihr wisst es wahrscheinlich schon, manche wenigstens unter euch. Ich habe Leute gesucht, die mir helfen dabei beim Bellen. Okay. Und das beim Belldienst, weil es macht ja, was ein Hund tut, ne? Der barkt praktisch und ein Auto, das parkt eben in Deutschland. Und das ist auch in England so. Okay. Also überall eigentlich so auf der Welt. Das habe ich dann herausgefunden. Okay. So ein bisschen so die Erlebnisse im Leben, die du machst. Und eigentlich sind wir zum Bodenseehof gegangen. Ich war vorher, ich finde es so super, dass ich die Mats, darf ich das noch sagen oder muss ich Magdalena sagen? Mats, dass ich sie hier sehe. Ich habe nicht gewusst, dass er da ist. Ihr Papa war mein Mentor gewesen beim Württembergischen Brüderbund. Habe unglaublich geschätzt, die ganze Familie schätze ich unglaublich. Ist wirklich ganz toll, euch zu kennen. Ist ein Riesengeschenk. Und manchmal schließen sich für mich so Kreise. Ist interessant. Und damals hat ihr Papa gesagt, ich war Prediger im Brüderbund und ihr Papa starb an Krebs und ich habe ihn, noch kurz vorher habe ich ihn besucht und da sagte er mir damals, Heinz, du bist eigentlich kein Bezirksprediger. Du musst frei arbeiten können, du musst missionarisch arbeiten können und es ist nicht der Dienst, den du hier tust. Und so hat es Gott dann auch geführt in einer wunderbaren Art und Weise. Ich erzähle euch jetzt meine Führungsgeschichte. Aber hat es in einer wunderbaren Art und Weise geführt. In vielen Wegen, oft auch meine Frau und ich, ursprünglich wollten wir in die islamische Welt, wollten dort Missionare sein. Und dann sind wir trotzdem ins Ausland gekommen, ja, ins Oberschwäbische Reich. Okay, also, und tatsächlich, ich war jetzt auf der Schwäbischen Alb und habe da oben gesprochen. Und es ist wirklich so, dass ich manchmal kein Wort verstehe. Das ist echt cool. Und dann musste fast eine neue Sprache lernen. Aber ich liebe die Geschwister. Das ist wirklich super. Und ich habe auch gesagt, wenn ich in Rente gehe, soll der Herr mir das schenken, dann werde ich auf der Schwäbischen Alb vielleicht mal leben. Okay. Wie man sich Gott selbst zur Verfügung hält, ist so mein Thema. Und das wurde mir gestellt vom Ulrich Weinhold. Wir sprachen am Telefon drüber. Und er hat dann so, bam, er hat so einen Mann für schmissige Themen, der Ulrich, und sagte, Mensch, Heinz, Endzeit als Verwendzeit. Und es kam eigentlich daraus, Stück weit, weil der Ulrich mich anrief und ich habe mal am Bodenseehof mit ein paar Leuten gesprochen, die bei Hilfe für Brüder arbeiten. Und ich habe dann eine Arbeit vorgestellt, die ich tun darf auch, unter anderem. Wir dürfen eine Arbeit betreuen, mit die in Serbien ist, in der Romas. Also den Ärmsten der Armen, richtig, die in Europa leben. Und es ist ein Riesengeschenk. Und als ich das so gesagt habe, die Arbeit vorstellte, fragten die Leute mich, Mensch, du klingst so, wie wenn du eines Tages mal gerne in Serbien leben würdest. Und ehrlich gesagt, ich würde gern dort leben. Ich würde gern unter den Menschen dort leben. Ich habe viel gelernt durch diese Arbeit, viel gelernt durch das, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte. Ich habe unglaublich viel gelernt, eben auch für das, was sind Werte wirklich, was sind wirklich Werte im Leben. Und das hat mir ja unglaublich viel geholfen. Und die Frauen, die sagten mir das dann und ich sagte, ja, eigentlich, das würde ich gerne tun. Und sie haben mir vorher noch gesagt, Mensch, was willst du mehr? Du bist jetzt Direktor am Bodenseehof, also in einem Fackelträgerzentrum. Und da war so ein bisschen sinngemäß, was kann man eigentlich mehr erreichen? Als Christ oder als Franke, ich weiß nicht, okay? Und als christlicher Franke. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, wow, also das ist tatsächlich, das ist eine Frage auch für mein Leben. Und dann plötzlich stelle ich fest, wie schön es ist, wenn man so einen großen Kamin, wir haben einen super Kamin bei uns im Wohnzimmer und es ist echt schön und wir haben einen tollen Fußboden drin, also es ist echt spitze, ihr könnt alle mal vorbeikommen, nicht alle auf einmal, okay. Aber, und das ist ein schönes Leben. Es ist wirklich ein schönes Leben. Und ich habe ein schönes Leben. Und mir mangelt es an nichts, mir mangelt es nicht am Essen, mir mangelt es nicht am klaren Wasser, mir mangelt es nicht am Geld, es ist tatsächlich so, es ist einfach schön, das Leben. Und dann kam mir das so, ihr Lieben, dann dachte ich, stimmt eigentlich. Und dann hat mich das bewegt, was gibt es eigentlich Größeres? Und dann habe ich festgestellt, und ganz ehrlich, ich habe festgestellt, manchmal verliert man die Vision, die ein Gott aufs Herz gelegt hat. Das ist eine große Gefahr. Und es ist eine Gefahr, in unserer Welt hier zu leben, in der westlichen Welt, die Vision, die der Herr aufs Herz legt, zu verlieren. Die wird eingedämmt, die wird fast eingekleidet mit vielen schönen Sachen. Und das kam mir dann so, das war wie eine Anfrage, nicht wie, das war eine Anfrage vom Herrn Jesus an mein Herz. Heinz, was kann man eigentlich mehr erreichen im Leben? Und das Größte, was es wirklich gibt, letztendlich, Leute, wenn ich hier vorne stehe und es so sagen darf und auch sagen muss, ist, das Größte für mich ist, dass ich in die Welt rausgehen darf und das Evangelium von Jesus weitergeben darf. Das ist das Größte. Und es ist wirklich das Größte. Wenn er mich fragt nach der größten Lust, die ich im Herzen habe, wenn ich klar bei Sinnen bin, dann ist es diese Lust, das Evangelium in die Welt zu tragen. Das ist meine Lust und ich wollte in so vielen Ländern sein und meine Frau sagt, das geht gar nicht. Du kannst doch in jedem Land sein. Und das habe ich auch festgestellt, es stimmt, es geht gar nicht. Aber über die Jahre jetzt hat mir der Herr Jesus eine breite Tür geöffnet. Unglaublich, Leute. Jetzt vor kurzem im November kamen wir aus Indien zurück. Dann war ich im Dezember nochmal in Serbien gewesen, unter diesen Romas. Und in Indien habe ich junge Leute kennengelernt, die aus dem Hinduismus kamen und Christen wurden. Und junge Menschen, die 21 Jahre alt sind, die sagen, jetzt habe ich keinen Platz mehr, wo ich hingehen kann. Und dann, wisst ihr, dann versuchen wir dann irgendwie es anzubieten. Ja, die armen Leute, die müssen jetzt irgendwo hin, die müssen Zuflucht finden. Und dann nach einer Woche Bibelschulunterricht, an der ich gesprochen habe, da in Indien. Und dann sagt mir dieser junge Mann, schaut mir in die Augen und sagt, Heinz, jetzt weiß ich, wo ich hingehen soll. Ich gehe wieder zurück in mein Dorf. Von dem er eigentlich Angst hatte. Aber plötzlich, und ich fragte, wie kommt's? Und er sagt mir, du hast mir gesagt am Anfang der Woche, ich soll dem Wort Gottes zuhören. Und das habe ich getan. Und du hast einen Psalm vorgelesen und der Psalm sagt, dass ich treu sein soll in meinem Land. Und es hat mich so angesprochen und ich gehe wieder zurück. Auch wenn ich geprügelt werde und ausgelacht werde. Und ich stand so dort, ihr Lieben, im Unterrichtssaal und musste echt weinen. Ich musste richtig weinen. Und es hat mir wehgetan. Weil ich sah diese jungen Menschen, die alle wieder zurückgehen müssen. Und ich sagte ihnen, ich habe es ja einfach. Ich predige euch, kommt alle zu Jesus und dann setze ich mich ins Flugzeug und fliege wieder heim. Und das hat mir das erste Mal, und du brauchst solche göttlichen Momente, das hat mir richtig wehgetan. Das hat mir dermaßen wehgetan. Und es war mir so, wie wenn der Herr mich überführt. Jetzt nicht so von riesigen Sünden, aber von der einen großen Sünde. Du hängst dein Herz an verkehrte Dinge, Heinz. Und es lehre ich dich durch diese Menschen. Und ich würde durch diese Menschen auch eine Ermutigung schenken, zu zeigen, es lohnt sich gar nicht, sein Herz an andere Dinge zu hängen. Lass es allein an Christus. Lass es allein an Christus. Und ich sage euch eins, ihr Lieben, der ist der Einzige, der wirklich die Lust unseres Lebens erfüllen kann. Das hat der Apostel Paulus gewusst und es schrieb er auch dem Timotheus. Und wisst ihr, es ist nie leicht, mit Jesus unterwegs zu sein. Und glaubt mal eines, es wird nicht leichter. Auch das hängt auch nicht davon ab, wie alt du wirst, wie erfahren du wirst. Im Gegenteil, ich glaube manchmal, da wird es noch gefährlicher, weil du berufst dich auf deine Erfahrungen. Du berufst dich auf das Vokabular, das du schon hast und. Und plötzlich kannst du lose Verbindung dann leben mit Christus. Schwierig. Es wird schwierig bei uns, gerade jetzt auch in den ganzen Strömungen, die wir haben in der westlichen Welt. Ich sage euch eins. Diese seichten Strömungen, die wir jetzt mittlerweile haben im religiösen Bereich, ja, ist alles schön, ist alles klasse, und Herr Jesus liebt doch alle und jeden und irgendwie kommen wir alle im Himmel. Und klar, bloß keine klare Definition mehr, wer ist wirklich ein Christ, biblisch verstanden, nicht nach unserer Kultur verstanden, ihr Lieben, okay? Sondern biblisch verstanden. Das möchte man auch gar nicht mehr aufgreifen, weil es gibt nur Stress. Also diese ganzen seichten Leute, auch diese ganzen ökonomischen Entwicklungen in der westlichen Welt, die uns dann Angst machen. Wie würde es alles werden? Stell dir mal vor, jetzt musst du dein Studium noch beenden. Weißt du überhaupt, dass du eine Arbeit bekommst? Und es kann gut sein, dass du eine Arbeit bekommst und deine Arbeit wieder verlierst, weil die plötzlich die Strömungen so werden. Und das glaube ich, dass es so werden, ihr Lieben. Das glaube ich. Dass die Strömungen so werden in Europa, wenn du ein klares Zeugnis ablegst für die Wahrheit, für die einzige Wahrheit, Christus. Dann wirst du in erhebliche Probleme kommen in Europa. Und es ist so, wir sind nicht weit weg, wir sind schon mittendrin. Und da muss ich jetzt denken, nicht, der Heinz Spindel ist ein Prophet, lohnt sich jetzt zum Bodensee aufzurennen. Das ist ganz einfach, du brauchst nur die Bibel und du brauchst eine gute Tageszeitung, die ein bisschen mehr hat als 4 Buchstaben. Okay? Und das lohnt sich. Das sagte mir mein alter Pfarrer, lohnt sich so, alte geistliche Geschwister zu haben. Und um das geht's in unserem Leben. Wisst ihr, es scheint mir manchmal auch in der westlichen Welt gerade, und nicht nur in Deutschland, so ein Schleier der Entmutigung da zu sein. Ratlosigkeit. Und wir leben halt als Menschen in dieser Gesellschaft, ihr Lieben. Aber ich glaube auch, zu einem gewissen Grad dürfen wir bestimmen, was uns wirklich beeinflusst und was nicht. Und ich sage bewusst zu einem gewissen Grad, weil wir nicht alles bestimmen können. Es ist eben so. Aber wir dürfen bestimmen, wer unser Herz beeinflusst. Und wir brauchen nichts mehr als, wie es der Windel-Chefbuch so oft ausdrückt, Jesus-Leute. Menschen, die nichts anderes haben als Christus. Menschen, die einfach ihren Blick auf Christus richten, obwohl es so viel in dieser Welt ist, dass dir deinen Blick auf Christus verstellen möchte. Es scheint mir oft, dass die Seelen schwer werden. Und es ist so in der westlichen Welt, die Seelen werden richtig schwer. Die Hände werden schlapp. Das Leben wird richtig schlapp. So eine, ist fast so eine Lethargie, so eine Apathie manchmal festzustellen, tatsächlich auch in Gemeinden, in die du reinkommst. Und es hat, egal was für eine Couleur ihr Leben. Und da werden wieder feurige Predigten losgelassen und die Leute gehen dann raus mit einem schlechten Gewissen. Wir brauchen mehr von Jesus, ihr Lieben. Wir brauchen mehr Christus in unserer Mitte. Wir brauchen mehr den Blick auf ihn allein. Und all das, was geschieht in dieser Welt, weil das ja so aggressiv auf uns einströmt, das ist so eine Sache oft, die uns verunsichert. Und die uns manchmal fast zu Duckmäusern macht. Zu Menschen, die sich gern verstecken möchten. Menschen, die sich entschuldigen fast, dass sie da dazugehören. Menschen, die plötzlich Angst haben, die müde werden. Und du hörst es oft mehr und mehr, ich will nicht mehr kämpfen. Gerade junge Leute. Diese Spannungen, denen ihr ausgesetzt seid, ich will nicht mehr kämpfen. Warum dürfen die das so machen und ich darf das nicht so machen? Dann gründen wir eben unsere christliche Subkultur, ja, die zwar auch noch christlich ist, auch noch die Hände hebt und was weiß ich macht, aber eigentlich so lebt wie die Welt. Und das ist auch nicht die Erfüllung für unser Herz. Was ist dann die Erfüllung? Der Egoismus macht sich breit bei uns. Wir lernen zuallererst mal an uns zu denken. Das ist der Individualismus. In unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in denen wir leben. Und ich spreche nicht nur von euch, ich spreche auch von mir. Ich ertappe mich auch dabei, ihr Leben. Egoistisch, individualistisch, das gefällt mir nicht. Ich will es anders haben, da gehe ich auch nicht mehr hin. Da will ich auch nicht mehr zuhören. Und ich bin sogar manchmal der Meinung, selbst solche Foren, die auch gut sind, Leute, alles ist gut und alles ist irgendwie schlecht, außer Jesus Christus nicht. Er ist gut. Absolut gut. Und alles ist wahr und alles ist irgendwie Lüge, außer Jesus Christus nicht, sagte der Hermann Witzel. Denn nur Jesus allein ist die Wahrheit. Nur Jesus allein. Und so Foren, wisst ihr, die wir haben oft heute, auch wie Sermon Online, wir haben so viel. Dann können wir Montag, Sonntag morgens, wir brauchen gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen, wir schauen uns einen flotten Gottesdienst im Fernsehen an. Das ist nicht so ein Langeweiler wie der Typ, der immer bei uns da vorne steht. Und solche Dinge habe ich manchmal den Eindruck, die dienen fast noch dazu, wenn man es nicht durch den Geist Gottes gewirkt gebraucht im Leben, ihr Lieben. Zum Individualismus more. More and more. Und Egoismus. Und der hat es so gesagt und der am Sonntag sagt es so da vorne und. Und das macht uns so schwach. Und der Apostel Paulus, der spricht all diese Herausforderungen, spricht er an. Und dieser Text, der mich so bewegt hat, schaut, wir sollen ja dem lebendigen Gott zur Verfügung stellen. Stehen in unserem Leben. Und dass Christus hat uns berufen in diese Welt und sagt, nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Okay, nicht am Sonntagmorgen in eurem Wohnzimmerlein sitzt. Und auch nicht am Sonntagmorgen dann bloß in eure Predigt geht und wieder auseinanderspringt und dann wieder alle eure Sachen macht, sondern hingeht und Frucht bringt. Dass er euch verwenden lasst vom Heiligen Geist. Und die tolle Sache ist ja noch, letztendlich gebe ich dir ja noch die Kraft. Ich bin ja deine Kraft. Ich bin ja deine Weisheit. Ich bin ja letztendlich deine Gaben. Das, was du alles brauchst, das bin ich. Don't worry. Rather hurry. Beeil dich. Okay? Das kam jetzt gerade so im Sinn. Also, dürft lachen. Aber, wisst ihr, mach dir keine Sorgen, sondern mach dich auf die Beine und sag, Herr Jesus, dann gebrauch doch dieses bisschen Leben. Und der Apostel Paulus schreibt dem Timotheus, den hat er so geliebt auch. Und dann schreibt er im 2. Timotheusbrief, du nun, mein Sohn, in Kapitel 2, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist klasse, was er macht. Die Bibelschule, treue Menschen wieder zu lehren und wieder und wieder und wieder und da entsteht Frucht. Ist klasse. Ist klasse, wenn in diese Länder geht, in die eben sonst keiner reingehen kann. Und dann gehst du da hin. Und es ist klasse, wenn du das hier in Deutschland machst, ihr Lieben. Ist klasse, weil der Herr Jesus das tun will, wenn du dich gebrauchen lässt. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi. Wer im Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und das ist eines der ersten Probleme, die wir haben in der westlichen Welt, ihr Lieben. Das glaube ich ganz, ganz fest. Der Paulus spricht hier von Widrigkeiten. Dieses Wort übersetzt aus dem griechischen Text kann man auch als Trübsal, als Leiden kann man das auch übersetzen. Und er sagt, du erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. All diese Dinge, die jetzt auf dich einströmen. Und er sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Also was sind diese Widrigkeiten in unserem Leben oft? Und der Apostel Paulus erklärt es dem Timotheus und geht weiter und sagt, wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackermann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, finde ich so gewaltig, ihr Lieben. Halte im Gedächtnis, denk daran. Jesus Christus, der soll deine Lust sein. Der soll deine Lust sein. Und das ist der Kampf in unseren Tagen heute. Für uns in der westlichen Welt, dass Jesus Christus unsere Lust ist, ihr Lieben. Das ist der Kampf in meinem Leben. Dass Jesus das Erste ist, Jesus first, one way, Jesus. Und, all diese Dinge, die wir oft auch singen, dass Jesus unsere Lust ist. Und deswegen brauchen wir auch dieses Zentriertsein auf Christus, Konzentriertsein auf Christus. Der Apostel Paulus schreibt ihm eben diese Widrigkeiten. Was sind diese Widrigkeiten? Das Erste, was er dem Timotheus sagt, ist eigentlich dieser Kampf. Ja? Da geht es um den Kriegsdienst. Er sagt, das ist ein Kämpfen um Ein- und Auskommen, weil er sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Ich war 8 Jahre Soldat und da fand ich das so stark. Eigentlich hatte ich alles, was ich brauchte. Oder? Ich hatte coole Klamotten, war ein bisschen olivgrün, ne? Steht nicht jeden, aber immerhin. Okay, ich hatte Heilfürsorge gehabt, wir haben super Ärzte. Ich habe jeden Tag genug zu essen bekommen. War richtig gesorgt. Und wenn ich mal im Manöver war, habe ich Buschgeld bekommen. So hat man das damals genannt. Also ich war echt ein Held. Mit einem Kochlöffel. Aber immerhin, ich habe meinen Dienst getan. Okay? Aber das war mal so ein Bild, das hat mir geholfen. Dachte ich, als ich es las, das stimmt eigentlich. Und wenn du dich verpflichtest, wenn du Zeitsoldat wirst dann, und dann verpflichtest du dich darauf, dass du deinem Land zum Wohldienst. Du verpflichtest dich. Du gibst einen Eid ab. Und für diesen Eid bekommst du auch was. Du brauchst dir für nichts anderes sorgen. Du musst dich nicht irgendwo anders anwerben lassen. Du hast immer das, was du brauchst. Und es war mir so eine Hilfe, als ich das las. Wer Kriegsdienst tut, und jetzt habt ihr vielleicht selbst Leute, die ihr kennt, die vielleicht sogar in Afghanistan stationiert sind. Und wenn du dort stationiert bist und wenn du da im Krieg bist, ihr Lieben, das darf mir in Deutschland nicht sagen, ne? Die machen irgend so ein, weiß jetzt nicht, was er für einen Aufenthalt hat, wirklich machen in Afghanistan, aber auf jeden Fall kein Krieg. Aber wenn du dort bist in diesem Land und du bist da draußen im Feld und du kämpfst gegen diese Taliban, dann glaub mal eines, dann denkst du nicht an die Bundesliga-Ergebnisse. Dann denkst du nicht, oh hey, passen jetzt meine Klamotten, bin ich fit? Sieht es gut aus, sehe ich cool aus, gut durchgestylt? Passen meine Sunglasses, meine Sonnenbrille, passt das alles? Ist die Uhr noch im richtigen? Rieche ich gut? Habe ich mich heute rasiert und geschminkt? Gibt ja auch Männer, die machen sowas, ne? Und das denkst du dann nicht mehr, ihr Lieben. Da denkst du an nichts mehr. Und das ist so der Gedanke, den der Paulus aufbringt, wer Kriegsdienst tut. A, brauchst du dich nicht, wenn Gott dich ruft und beruft, ihr Lieben, da brauchst du dich um nichts sorgen und du brauchst dich um nichts sorgen. Das sagt da Jesus in Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 34. Auf was du dich sorgen sollst, ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nach dem sollst du trachten. Das heißt, du musst dich nicht um deine Versorgung kümmern, wenn du dich nach dem sorgst, weil der Herr Jesus sagt, es wird dir alles gegeben werden, was du brauchst im Leben. Nicht, was du alles brauchst für deine Lust, das ist nicht unbedingt. Aber das, was du wirklich brauchst zum täglichen Ein- und Auskommen, das bekommst du. Da musst du dir keine Gedanken machen und du musst dir keine Gedanken machen. Wir haben es gesagt in unserem Leben, ihr Lieben. Ich sage, das ist nur ein Beispiel, okay? Ich langweile euch jetzt nicht, hoffentlich nicht zu lange, ne? Aber wir haben gesagt, wir machen nie Schulden für ein Auto. Wir werden uns nie ein Auto kaufen, das wir auf Schulden kaufen. Weil das können wir nicht. Das ist einfach, Gott hat uns in so eine Situation gestellt im Leben, das kann ich nicht. Und preis Gott, ihr Lieben, wir fahren ein Auto und wir mussten nie Schulden machen dafür. Wir haben das den Herrn hingelegt und der Herr hat uns das Auto gegeben. Und ich sage euch eins, der Herr sorgt jetzt wieder für ein Auto. Und wenn ich wieder eins brauche, sorgt er wieder für ein Auto, weil das seine Sorge ist. Wenn ich das Auto brauche für ein Ministry, für mein Leben, dann bekomme ich das. Und wenn ich es nicht brauche, bekomme ich keins. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist die Frage, wisst ihr, wir haben so viele Ansprüche mittlerweile in unserer Welt. Und der Paulus schreibt es, den Timotheus, und letztendlich geht es um diesen Gedanken, Gott sorgt für euch. Das, was auch Abraham erleben musste, als er Isaak opfern sollte. Und der Isaak liegt so dort und er sagt, Vater, also was ist das für ein Opfer? Und Abraham spricht zu Isaak, zu seinem Sohn und sagt, weißt du, Gott wird für ein Opfer sorgen. Gott trägt Sorge. Gott trägt Sorge. Und das dürft ihr nie vergessen, ihr Lieben. Gott trägt Sorge. Und das sagt der Apostel Paulus auch dem Timotheus. Du sorgst dich zu viel um deine Sorgen. Und klar, diese ganze Welt, der wir ausgesetzt sind, diese Medienpräsenz, wir werden hier überschüttet mit Sorgen. Und deswegen musst du deine Ausbildung so gut wie möglich abschließen. Und ich sage da eines, das ist eine super Sache, wenn du es tust. Aber du musst dein Herz so gut wie möglich verankert haben in Christus. Das ist das Allererste, was wirklich zählt. Das ist das Allererste, was wirklich zählt. Dass dein Herz verankert ist in Christus. Und dass du das erleben darfst. Ich darf in Christus leben. Also der Herr, der Kriegsdienst tut, ihr Lieben, der muss sich nicht sorgen. Warum? Weil er keine Zeit dazu hat. Und weil er sowieso von seinem Herrn versorgt wird. Und du wirst versorgt. Du wirst versorgt in diesem Leben mit Christus. Und diese eine Sache kann ja Jesus nicht. Er kann dich nicht enttäuschen und er wird dich nicht enttäuschen. Er wird deine Träume enttäuschen, deine Träume, aber nicht alle deine Träume, weil in Christus gelebt, ja, wirkt Gott auch gute Sachen in deinem Herzen. Aber das ist unser Abenteuer, ihr Lieben. Und ich stelle das fest als Vater von 3 Kindern, die 24, 21 und 19 Jahre alt sind. Das Wichtigste, das geschehen kann im Leben meiner Kinder, ist, dass sie in Christus verankert sind, ihr Lieben. Das ist das Allerwichtigste. Die brauchen nicht den besten Ausbildungsplatz. Die brauchen nicht den besten Studienplatz. Das Allerwichtigste ist, sie müssen in Christus verankert sein. Sie müssen noch nicht mal ihr Studium schaffen. Das Allerwichtigste ist, dass sie in Christus verankert sind. Um das geht's. Um das geht's. Und das durfte ich lernen auch durch die Zeit ein bisschen, indem ich in der Welt herumreisen darf, Menschen treffen darf, die nichts haben, nichts. Denen brauchst du die Frage gar nicht stellen nach einem Lustkauf. Die wissen gar nicht, was das ist, weil sie sich noch nie was kaufen konnten. Noch nichts. Nichts, Leute. Zero. War nicht schlecht, die Frage, okay? Wir bleiben Freunde. Aber versteht ihr, durch solche Fragestellungen, da merken wir, in einem anderen Land können wir so eine Frage gar nicht stellen. Das geht gar nicht. Die Menschen wissen gar nichts damit anzufangen. Die sind froh, wenn sie einen Schluck Wasser haben. Die sind froh, wenn sie überleben. Die sind froh, wenn sie nicht totgeschlagen werden, weil sie Christus gehören. Und da gibt es so viele Länder, ihr Lieben, in denen es eben so ist. Der Apostel Paulus sagt weiter, schaut, also es ist ganz wichtig für uns, ihr Lieben, es tobt ein Kampf in dieser Welt. In Amerika, ich weiß nicht, gibt es irgendwo so ein College oder so ein Seminar, da steht dann, wenn du rausgehst aus der Kapelle, steht, du endest jetzt, you're entering the battlefield. Du gehst jetzt aufs Kampffeld. Aber es ist eigentlich überall, weil es in mir schon tobt. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, mein Herz ist oft so hin und her gerissen. Ist das hin und her gerissen? Nach dem, nach jenen und ich will gern dieses haben. Und ich denke oft so wenig dann an die Menschen, die wirklich nichts haben. Ist einfach so. Aber diese Ausrichtung, wie kann das geschehen? Ich, ganz praktisch, ihr Lieben, jetzt habe ich wieder begonnen, dieses Jahr einfach die Bibel durchzulesen. Und ich setze mich hin und ich diszipliniere mich und ich setze mich hin und ich lese die Bibel durch. Und es gefällt mir so gut. Und es gefällt mir so gut. Und es tut so gut, weil der Herr meinen Blick ausrichtet. Ich habe gemerkt, auch im letzten Jahr sind meine Gedanken ein bisschen hobbel, 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 hobbel. Und der Herr will sie wieder zurückholen. Du bist zerstreut, du bist nicht konzentriert. Und das ist klar, wisst ihr, der Teufel schläft nicht. Der läuft herum wie ein brüllender Löwe, sagt der Petrus. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Das ist klar. Und dass wir uns dessen bewusst sind, wir leben eigentlich auf einem Schlachtfeld, geistlichen Schlachtfeld, aber ihr Leben, und das ist der Trick der ganzen Sache, wir leben in der Kraft des Siegers. Wir leben in der Kraft dessen, der das schon alles überwunden hat. Der das Sieger ist, weil der Apostel Paulus das schreibt in Römer 8, Kapitel 8, Vers 37, wo er sagt, in dem überwinden wir weit. Wir sind super, 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 super Sieger, sagte Paulus. In wem? In Christus. In Christus. Weil er der Überwinder ist. Und er bringt sein Ziel, er bringt dich an sein Ziel und er wirkt es richtig. Und dann sagte Paulus ihm noch eine Sache und bringt mit diesem Sportsmann, ne, und sagt, wenn er sich auch jemand an den Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegkranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Also es gibt Regeln, sagte Paulus. Und die erste Regel, schaut, in der westlichen Welt haben wir mittlerweile unsere eigenen Regeln aufgestellt. Auch unsere geistlichen Regeln, die machen wir uns. Ja, die alten Regeln, ja. Wir brauchen neue Regeln. Aber es gibt geistliche Regeln. Und wir haben jetzt mittlerweile Regeln uns geschaffen, die schaffen wir uns nach der Situationsethik. Okay, die Bibel, ja schon, aber bist du dir überhaupt sicher, dass es Gottes Wort ist? Ach komm, jetzt lass doch jetzt solche Sachen erzählen. Wer weiß, wer das geschrieben hat? Ja, natürlich steht da Mose, aber das weiß doch Holla. Das weiß doch niemand, ob das der Mose war. Also okay, ob du sowas überhaupt glauben kannst. Glaubst du wirklich, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist? Glaub nur so ein Zeug. Ja, der Martin Luther hat sowas geglaubt schon. Aber der Martin, der hat auch ein bisschen früher gelebt. Aber wir sind jetzt weiter. Verstehst du? Wir sind jetzt weiter. Das brauchen wir nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, dass all das, was die Schrift sagt, in Ethik, Moral, dass das alles noch, dass das noch gang und gäbe ist? Ich habe eine Trauung gehabt, da war das Ehepaar, der Pfarrer sagte ihnen, glauben Sie bloß nicht, dass die Bibel was über Ehe zu sagen hat. Damit habe ich nicht gesagt. Und das habe ich auch nicht, weil das kann auch einem frei evangelischen Pastor passieren mittlerweile. Dass alle Pfarrer oder wer auch immer schlecht ist. Aber das ist dann plötzlich drin. Ihr glaubt es nicht. Und wenn ich das Buch nicht mehr glauben kann, ihr Lieben, dann mache ich halt meine eigenen Regeln. Und der Paulus sagt, Leute, es gibt Regeln. Und wer nach dem Wettkampf kämpft, und wenn er sich nicht an den Regeln hält praktisch, so empfängt er auch nicht den Siegeskranz. Und der Apostel Paulus, der macht es ein bisschen deutlicher in Galaterbrief, Kapitel 6, und spricht darüber und sagt, spricht über die Leute, die wieder die Beschneidung einführen möchten. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, in Kapitel 6, Vers 13. Damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt in Christus. Es soll nichts anderes sein, deswegen sagt auch der Apostel Paulus, ich will nichts unter euch wissen als das Kreuz. Weil das das Zentrum ist. Und der, der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist, ihr Lieben, der ist das Zentrum der Weltgeschichte. Er ist nicht bloß ein Imperator, der ein Imperium leitet. Er ist nicht bloß ein Kosmokrator, der einen Kosmos regiert. Er ist der Pantokrator, der alles regiert. Alles. 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 Und der hat gute Regeln aufgestellt, geistliche Regeln. Und der Apostel Paulus sagt es, das sind meine geistlichen Regeln. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Unsicherheit, Not, Tränen. Der Apostel Paulus sagt, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Über alle, die nach dieser Regel wandeln. Also er sagt auch die Regel. Und die Regel ist Christus, ihr Lieben. Und wir haben eben, ich habe das mal so, die Regel ist das Kreuz. Und das Regelbuch ist die Schrift, ihr Lieben. Und die Christenheit über 2 Jahrtausende, die beweist uns, dass es richtig ist. Und wenn wir uns daran halten, ihr Lieben, und ausrichten lassen, morgens sagen, Herr Jesus, sprich zu mir. Oder nachmittags sagen oder abends sagen, Herr Jesus, sprich zu mir. Sprich durch dein Wort. Sprich in mein Leben. Und so halten wir letztendlich uns ihm auch zur Verwendung, weil er dann sprechen kann. Und wenn er dann spricht, der Herr Jesus, und sagt, jetzt tust du das, dann tu's. Dann tu's. Weil du musst es nicht in deiner Kraft tun. Das, was Jesus dir sagt, musst du nicht in deiner Kraft tun. Nur die Dinge, die dir die Gesellschaftsethik sagt und die Situationsethik, die musst du in deiner eigenen Kraft tun. Nur die Sachen, die du dir selbst ausgedacht hast, die musst du aus deiner eigenen Kraft tun. Und es kostet dir alles und es macht dich kaputt. Und das ist der Schlüssel dafür auch, wenn man manchmal ins Auge von Menschen schaut, die total zerschlagen sind, ihr Lieben. In Serbien war eine Frau vor mir, eine Roma, und die saß vor mir, die haben auf einem Müllberg gelebt, und die Frau war am Sterben, hat Krebs gehabt. Und die Frau schaut mich an und sagt, ha, das, was wir hier benötigen, ist nicht besseres Wasser und bessere Lebensumstände. Was wir hier benötigen, ist ein verändertes Herz. Ein Herz, das verändert ist durch Christus. Und da war mir das klar. Das ist diese lebendige Hoffnung. Diese Frau, die wurde praktisch Jesus zur Verfügung gehalten. Und wenn das ihr einziger Auftrag im Leben war, ihr Lieben, dass sie mir das gesagt hat, dass der Herr Jesus mir das mitteilen wollte durch die Lippen einer Frau, die nie auf einer Bibelschule war, die nicht lesen und schreiben konnte, die todsterbenskrank war und nie was hatte im Leben. Aber Jesus hat diese Lippen gebraucht, um das Herz von einem relativ jungen Mann aus der westlichen Welt ins Herz zu sprechen. Und zu sagen, Heinz, das war mal das, wozu ich dich berufen habe. Allein diese Botschaft in die Welt zu tragen. Kannst du dich noch daran erinnern, Heinz, als du dort gekniet warst und die zwei Pfarrer über dir gebetet haben und sagten, wir haben von Gott ein Wort für dein Leben, dass er dich gebrauchen wird, um Tausenden von jungen Menschen das Evangelium zu predigen. Kannst du dich noch daran erinnern? Und es braucht alles seine Zeit, aber Gott kommt zu seiner Erfüllung. Deswegen sagt der Apostel Paulus und sagt den Timotheus wie beim Ackermann. Und er sagt, da geht's nämlich drum, wenn du rausgehst und hast ein Feld zu bebauen, das ist harte Arbeit, ihr Lieben. Heute denkt man das nimmer so, aber in der Welt, in der der Paulus lebt und in der Welt, in der viele Menschen heute noch leben, ist es eine harte Arbeit. Und es ist trotzdem immer noch das Gleiche, wenn du lässig bist und keinen Einsatz bringst, kannst du vergessen, dass dein Weizen, wenn du nicht ansehst, wird auch nichts wachsen. Kannst du vergessen. Da musst du noch nicht mal rechnen können. Das sagt dann schon praktisch die Logik. Wenn ich nichts sähe, und säen kostet halt mal Arbeit, dann muss ich halt morgens aufstehen, dann muss ich halt das tun. Und es muss ich tun. Es gibt Dinge im Leben, die müssen wir tun, ihr Lieben. Und es sagt der Apostel Paulus ihm und sagt, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Also da gibt's no shortcut im Leben mit dem lebendigen Gott. Okay, du kannst nicht einen Apfelbaum kaufen, stellst den halt hin und dann sagst du, boy, jetzt pflück ich gleich mal einen Apfel. Ist halt keiner dran. Das braucht Zeit. Der muss bebaut werden, muss bearbeitet werden. Und so sagt er das, der Apostel Paulus. Er sagt, vergleicht es, was der Jakobus auch schreibt in Jakobus 5, und sagt, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also er spricht der Paulus auch an und sagt, so, der Landmann, der muss Einsatz bringen, keine Lässigkeit. Und unser Leben in der westlichen Welt, ihr Lieben, ich finde mich selbst dabei, ist manchmal ein lässiges Leben geworden. Weil wir haben so viele Sachen, die uns helfen. Schaut, als ich in Indien war, diese Studenten, die dort sind, die haben nur die Bibel, die haben noch nicht mal ein Buch. Also, kein anderes Buch. Wie sollen die beten lernen? Die können nur durch die Schrift. Wie sollen die lernen, das Evangelium weiterzugeben? Durch die Schrift. Die haben nie so einen Kongress, wie wir es hier haben, dass jemand kommt und suche ich mal die Sprecher aus und hole. Nee, die haben nur Christus. Die machen Bibelarbeiten, ihr Lieben, sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, wir haben bei uns an der Bibelschule Kommentare dort stehen und Lexikon für das Bibel dort stehen und archäologisches Lexikon und. Und die schreiben Bibelarbeiten manchmal über 5, 6 Seiten nur aus der Bibel. Und du wunderst dich, wo die das herhaben, weil die zum Teil keine Bibeln haben, also die, bei denen ich war, da gibt's keine Referenzen an der Seite. No trick. No shortcut. Harte Arbeit. Und dann erarbeiten die das und geben das mit einer Freude rüber, in einer Art und Weise, ihr Lieben, gewaltig. Und das hat mich angesprochen im November, als ich dort war. Und deswegen dieses Thema ist ganz wichtig auch für mich, ihr Lieben. Endzeit als Verwendzeit. Endzeit ist immer. Okay, natürlich sehen wir heute in unserer Zeit echt auch Sachen, wo wir sagen, naja, es kann schon sein, dass da Jesus ziemlich nahe vor der Tür steht. Damals beim Paulus stand er ziemlich und bei uns ziemlich. Keiner weiß, wann er kommt. Müssen wir auch nicht wissen. Weil der Apostel Paulus sagt, Leute, schlaft nicht. Wachet. Ihr seid nicht Kinder der Dunkelheit. Ihr seid Kinder des Lichts. Das müssen wir uns wieder sagen. Kinder des Lichts. Und Herr Jesus, letztendlich, wenn dein Geist es nicht wirkt, will ich mich dir gar nicht zur Verwendung stellen. Will ich gar nicht. Aber dein Geist wirkt es. Deswegen gefällt mir auch das. Und damit möchte ich schließen, auch ihr Lieben. Der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, ich beuge meine Knie. Und er sagt er zweimal. In Kapitel 1 und in Kapitel 3. Und dann sagt er und betet und sagt, ich beuge meine Knie, dass euch die Augen geöffnet werden. Über die Tiefe, über die Weite, über die Breite der Liebe Jesu. Der Liebe Jesu. Dass das Herz aufgeht. Für die Liebe Jesu. Und er sagte mit anderen Worten, das ist nichts Selbstverständliches. Aber ich sagte eines, wenn dir das Herz aufgeht von der Liebe Jesu, it gets you going. Das treibt dich an. Weil das sagt der Apostel Paulus ja dann, in 2. Korintherbrief 5 spricht er davon, die Liebe drängt uns. Die Liebe. Die Liebe. Und das brauchen wir heute in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, wo wir herkommen, ihr Lieben. Wir am Bodenseehof. Der Bodenseehof braucht einen Leiter, der morgens schon dort kniet. Und ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde. Der dort kniet und nicht rübergeht und seine Mitarbeiter einpeitscht, sondern der sie vom Thron Gottes bringt. Dass der Geist Gottes ihnen das Herz öffnet. Und so brauchen unsere Gemeinden Jugendkreise und Hauskreise und Kreise, die vorm Herrn knien. Und wenn ihr nicht knien könnt, setzt euch. Aber nehmt es nicht lässig. Ich sehe das manchmal, wenn wir beten, dann beten wir so. Und dann beten wir so. Und wie wir alles beten, verrenkst du ja manchmal das Kreuz. Und es ist manchmal, fehlt mir das wirklich, ihr Lieben, ich sag's ganz offen, mir fehlt es manchmal so diese Anbetung. Wir sind wirklich vorm Herrn. Wow. Und er lebt in uns. Und dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der treibt uns an in diese Welt. Und er steht auf unserer Seite. Erweck unseren Geist, Herr Jesus, erweck unseren Geist. Dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen in den Kämpfen der Alltäglichkeit. Die sind da. Aber dass wir uns die Augen öffnen lassen für den, der das Sieger ist, auch über das Alltägliche. Du bist der Sieger, Herr Jesus. Preis Gott. Und lass uns vorwärts gehen, Herr Jesus. Ich möchte euch nicht das einfach sagen, jetzt geht vorwärts. Aber lass uns vorwärts gehen, Herr Jesus. Lass uns vorwärts gehen. Jesus, stell dich heute die Frage, wer will gehen? Und dann singen wir auch dieses Lied, ich will gehen. Und dann sind wir schon wieder, denken wir, oh meine Herren, ey. Oh wow, wenn ich jetzt da drauf schaue, schon wieder die Gasrechnung, ne, und das Auto und was weiß ich, wie soll man das alles machen? Herr Jesus, macht es. Was kann ich schon noch machen, Herr Jesus? Jetzt habe ich Krücken. Wie soll das sein? Und Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt. Und wenn du an mich glaubst, strömen aus deinem Leib Ströme lebendigen Wassers, wie das auch immer sein mag. Ich brauche nur diesen Wohnort. Und der Herr Jesus, der hält uns dann auch auf diesen Kurs, ihr Lieben, dass wir uns nicht verstricken müssen. Es ist ein Kampf, ist wirklich ein Kampf. Ich würde gern mehr verdienen, ganz ehrlich. Und mein Vorstandsvorsitzender sitzt in diesem Raum. Ich sage euch nicht, wer es ist. Und, okay? Ich würde gern mehr. Ich würde gern dies, würde gern jenes. Aber das ist es alles nicht. Die Lust am Herrn. Es gibt Regeln. Kämpf nach denen. Das sind geistliche Regeln. Und die wirkt nur der Geist Gottes in dir. Wenn du in Christus verwurzelt bist. Und er sorgt für dich. Er sorgt für dich, das sage ich euch. Der ein Opfer ersehen hat für den Isaak, der sorgt auch für dich. Und der einen Toten auferweckt hat, der sorgt auch für dich. Und er bringt dein Leben durch. Und der die Gemeinde Jesu bis 2000 Jahre lang in aller Verfolgung, allen Tränen, allen Leid, allen Blut bewahrt hat, der bewahrt auch dich. Deine Seele. Der bewahrt dich. Der ist deine Sonne und Schild, wie es der Psalmist sagt. Und wohl dem, der in seiner Nähe lebt. Und das sagte Paulus dem Timotheus. Wohl dem Timotheus eigentlich. Bleib da dran, das andere. Bleib da dran, Timotheus. Lass dich wieder korrigieren. Neu ausrichten. Und ihr Leben betet füreinander. Das brauchen wir. Oh, wow. Und wenn ich euch das aufs Herz legen darf, betet auch für mich. Dass Gott mir das Herz öffnet. Für seine Liebe. Für die Tiefe. Damit ich nicht in den Alltäglichkeiten verstricke. Der Herr hat einen Lustkauf. So sage ich mir so, du bist ein Lustkauf vom Herrn Jesus. Und ich habe mir das was kosten lassen, sagt der Herr Jesus. Nicht vergängliches Gold oder Silber, sondern mein Blut. Wenn wir es so wollen, steht nicht in der Bibel, ne? Aber du bist ein Lustkauf Gottes. Das andere steht schon in der Bibel, ne? In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19. Du bist ein Liebeskauf, er hat dich gekauft aus Liebe. Lebe in der Liebe. Lebe gewirkt durch die Liebe Christi in dieser Welt. Amen. Amen. Preist den Herrn.